im Vorfeld von diesem Move Out hier häufiger zu Spenden aufgerufen, weil wir vorhatten, alle Teilnehmerbeträge über Spenden zu finanzieren, sodass die Eltern nichts dazu tun müssten. Und das hat hervorragend funktioniert. Ich habe ehrlicherweise letztes Jahr im Sommer gedacht, wir brauchten so ungefähr 4.000 Euro. Das schaffen wir nicht. So, also vielleicht kriegen wir 2.000 Euro zusammen. Letztendlich wart ihr aber so großzügig, also nicht nur ihr, aber das meiste kam von Menschen aus der Gemeinde, dass wir 5.000 Euro zur Verfügung hatten, die Teilnehmerbeträge für alle Leute zahlen konnten, die Fahrt nochmal extra zahlen konnten und dann noch ein bisschen Geld für Bauspenden übrig war. Wir waren in Rumänien und es war eine richtig, richtig gute Zeit, eine richtig prägende Zeit. Die Woche, nachdem wir zurück waren, hatte ich versprochen, dass wir nochmal ein bisschen davon erzählen. Jetzt ist es schon länger her, deswegen erzählen wir nicht so viel, aber in der Predigt werdet ihr nochmal von drei netten Menschen kurze Zeugnisse dazu hören. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle für die Spenden. Die Predigt heute geht aber nicht über Mut, sondern über Gnade. Gnade, das ist ein unverdientes Geschenk. Es geht allerdings nicht einfach nur um Gnade an sich, sondern um Gnade als Vision unserer Jugendgruppe. Und es geht um Gnade anhand von einer bestimmten Bibelstelle. Vision heißt in diesem Fall nicht, dass wir hier saßen und gemeinsam in Trance verfallen sind und der Heilige Geist in fetten Buchstaben Gnade vor unsere Augen geschrieben hat. Vision heißt, Gnade, das ist das, was wir als Jugendgruppe anstreben wollen. Trotzdem ist es nicht einfach ein Ziel. Es wird nie so sein, dass hier ein Zielband ist, wo Gnade drauf steht und wir können es zerreißen und durchlaufen und sagen, jetzt sind wir da, jetzt sind wir Gnade, jetzt haben wir es geschafft. Und wenn es das gäbe, dann wissen wir, wir können da nicht hinkommen, können da nicht hinlaufen, nicht fahren, nicht fliegen. Das liegt außerhalb unserer Reichweite. Unsere Vision liegt außerhalb unserer Reichweite. Aber wir rechnen damit, dass Gott handelt, dass Gott uns trägt. Trotzdem ist es auch nicht einfach ein Wunschtraum, wo wir sagen, ach, Gnade wäre nett, wenn wir Gnade hätten, wenn Gott uns das geben würde, sondern es ist etwas, was hoffentlich alle unsere Abenden in der Jugend prägt. Gnade, ich glaube, eine Vision, bei der Gott seine Finger im Spiel hatte. Gnade, nicht Gnade an sich, sondern ja, dann sage ich einfach mal Bescheid. Ah, da ist es, da ist es. Gnade als Abkürzung für Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienen und Evangelisation. Das ist die Vision für unsere Jugend. Wir wollen Wachstum in den Beziehungen, die wir untereinander haben. Wir wollen Wachstum darin, Jesus ähnlicher zu werden. Gott in Gebet und Liedern einzugestehen, du bist Gott und ich bin nicht Gott und das ist gut so. Uns gegenseitig und Außenstehenden etwas Gutes zu tun und von der Liebe Gottes weiterzuerzählen. Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienen, Evangelisation. Gnade. Die Vision für unsere Jugend, nicht die Vision für unsere Gemeinde. Und deswegen werde ich die einzelnen Worte hier jetzt nicht lang und breit erklären. Das würde den Rahmen ein bisschen sprengen. Ich werde auch nicht erzählen, was wir uns praktisch freitags, wenn wir uns in der Jugend treffen, darunter vorstellen, sondern Impulse daraus nehmen, die, wie ich glaube, für die gesamte Gemeinde gut sind. Und das möchte ich tun anhand von 2. Korinther Kapitel 8, den Versen 7 bis 9. Allerdings bleiben wir erstmal nur bei dem Vers 7. Aber so, wie ihr in allem überreich seid, in Glauben und Wort und Erkenntnis und allem Eifer und der Liebe, die von uns in euch geweckt ist, so möget ihr auch in dieser Gnade überströmend sein. So wie ihr in allem überreich seid, Glaube, Wort, Erkenntnis, Eifer und Liebe, so seid auch überströmend in Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienen, Evangelisation. Das schreibt Paulus an die Korinther. Und Paulus und die Korinther, das ist so eine Sache. Der hat die Gemeinde gegründet und war 1,5 Jahre in dieser Gemeinde, hat sich da leidenschaftlich reingegeben, die aufgebaut bis zu einer gewissen Größe, ist dann weitergezogen, um andere Gemeinden zu gründen. Und einige Jahre später schreibt er 2 Briefe, die wir heute noch in der Bibel erhalten haben. Und es sind jetzt nicht direkt Freundschaftsbriefe, wo er schreibt, ach, wie schön, dass ihr da seid, dass alles so gut läuft. Es sind Briefe, in denen sehr, sehr kritische Dinge angesprochen werden. In der Gemeinde gibt es Abgrenzung zwischen Armen und Reichen. Es gibt Streitigkeiten, es gibt Spaltung. Es gibt theologische Problemchen, wie die Infragestellung der Auferstehung, Chaos, ethische Entgleisung. Trotzdem schreibt Paulus, wie ihr in allem überreich seid. Überreich in Glauben, überreich in Wort, Erkenntnis, Eifer und Liebe. So seid auch in dieser Gnade überreich. Wenn man sich mit einer Vision beschäftigt, dann lohnt es sich manchmal, nach unten zu gucken, um festzustellen, wo man überhaupt ist gerade. Wo man losgehen möchte, um etwas zu erreichen. Und wenn ich jetzt hier heute nach unten blicke und gucke, was das Fundament ist von meinem Leben, was der Grund ist von dieser Gemeinde, dann hat Paulus vielleicht recht. Wenn ich den Blick hebe und in den Spiegel gucke oder hier in die Gesichter, dann weiß ich nicht. Überreich von Liebe, überreich von Glauben? Schon, aber überreich? Aber wenn ich den Kern sehe von dem, was uns ausmacht, dann sehe ich Jesus in meinem Leben und in dieser Gemeinde. Und dann sehe ich, wir sind überreich in Glaube, Wort, Erkenntnis, Eifer und Liebe, weil Jesus den Herzschlag bestimmt. Auch wenn das manchmal verdeckt ist. Nun beendet Paulus aber den Satz ja nicht mit dieser Streicheleinheit, sondern sagt, fordert auf, so seid auch in dieser Gnade überfließend, überreich, überströmen. Die Elberfelder Bibel übersetzt dieses Wort für das, was wir sind, mit überreich. Überreich, Glauben, Wort, Erkenntnis. Und das, was wir sein sollen, die Gnade, mit überfließend. Im Griechischen ist es ein und dasselbe Wort. Perisoio. Ein schönes Wort, das sich gar nicht so leicht ins Deutsche übersetzen lässt. Überreich, überströmend, besser sein, reichlich Fülle, vollkommener Überfluss. Vielleicht ein kleines Beispiel, wo es benutzt wird, was es, finde ich, sehr schön ausdrückt. Bei der Speisung der 5000, wo 5 Brote und 2 Fische so vermehrt werden, dass sie dafür reichen, über 5000 Menschen satt zu machen, bezeichnet Perisoio das, was übrig bleibt. Ein Wort für göttlichen Überfluss, für die Fülle Gottes, das, was überströmt, übrig bleibt, überläuft, wenn Gott Segen ausgießt. Und dieses Wort benutzt Paulus in aller Regel fast ausschließlich für die Gnade, die Gott uns gegenüber hat. Dass er uns annimmt als Sünder, dass er uns annimmt mit all unseren Fehlern und uns seine Liebe schenkt. Aber an dieser Stelle tut er es nicht. An dieser Stelle geht es nicht um die Gnade, die Gott uns gibt, sondern um Gnade, die aus uns herausströmt. Wo wir uns investieren in Gemeinschaft, in Nachfolge, in Anbetung, in Dienen und Evangelisation. Und eine Möglichkeit, das zu erleben, wie Gnade aus einem rausströmt, ist, in einem Sommer auf einen Missionseinsatz zu fahren. Und um das ein bisschen greifbar zu machen, hören wir jetzt drei Beispiele, wie das aussehen könnte. Wer möchte anfangen? Pia, Hanna? Hanna. Hanna.
Genau, ich war nicht in Rumänien wie die anderen, ich war in Österreich. Und einige behaupten, wir hätten auf dem Einsatz nicht viel getan, aber wir sind halt dahin gekommen, um zu dienen. Es war einfach so cool zu sehen, was wir zurückbekommen haben und wie viel wir eigentlich bekommen haben. Das war einfach viel mehr als gefühlt viel mehr als das, was wir gegeben haben. Also es war irgendwie von den 10 Tagen, in denen wir da waren, mussten wir 2-mal selbst kochen. Wir waren andauernd zum Essen eingeladen, wir waren im Kino eingeladen. Wir wurden überall hin eingeladen, es war ziemlich cool, aber trotzdem war so eins der coolsten Sachen für mich der Tag, den wir im Altersheim waren, wo wir einfach mit den alten Leuten gesungen haben und Gemeinschaft gehabt haben. Und hinterher sind wir mit 3 Leuten noch hochgegangen, oder 4 Leuten hochgegangen auf die Zimmer, haben für einige Leute gebetet und das war ziemlich cool, weil da hat sich ein Mann, der eigentlich zu schwach war, runterzukommen, bekehrt. Und dann war, dann war hinterher noch ein junger Mann, der war so um die 30, der im Koma lag und total gekrampft hat und unruhig war und sich von einer Seite zur anderen geschmissen hat. Für den haben wir gesungen und auf einmal wurde er total ruhig, hat angefangen zu lächeln. Es war einfach so cool zu sehen, wie Gott da gewirkt hat. Und genau.
Ja, bei uns in Rumänien habe ich es ähnlich erlebt, dass wir zwar hingekommen sind, um zu dienen, aber halt zurück auch beschenkt worden sind. Und am ersten Tag bin ich mit einer Gruppe von Jugendlichen und dem Pastor der Gemeinde aus Gajesch ein bisschen rausgefahren, noch weiter auf die Dörfer, also noch mehr aufs Dorf quasi, und haben da Gemeindemitglieder besucht, die zu alt sind oder zu krank sind, um zum Gottesdienst zu kommen. Und wir haben ein bisschen Hilfsgüter mitgebracht, haben für sie gesungen. Und der erste Besuch war bei einer ganz alten, kleinen Frau und die hat sich total gefreut, dass wir da waren und hat dann hat vor allen Dingen die Jugendlichen angeguckt und hat ihnen gesagt, das Allerwichtigste ist, wenn man Jesus jung kennenlernt und ein ganzes Leben bei ihm lernt, das ist das Schönste, was einem passieren kann. Und das hat mich so berührt, weil also das Haus, in dem sie wohnte, das war nicht schön und ihr Leben war jetzt auch nicht so, wo ich denke, das war irgendwie ein erfülltes Leben. Aber sie hat gesagt, doch, weil ich habe Jesus jung kennengelernt und bin mein ganzes Leben bei ihm geblieben und das wünsche ich euch Jugendlichen auch. Und das hat mich wirklich tief bewegt, dieser erste Tag.
Könntest du einmal weiterschalten? Dankeschön. So, also er meint nicht diese 5 Wörter, sondern natürlich meint er Geld. Tatsache. Im 8. und 9. Kapitel des Korintherbriefs schreibt Paulus, um eine Kollekte, eine Spende für die Gemeinde in Jerusalem zu sammeln. Das war nicht so wie, wenn wir hier eine Kollekte sammeln, das machen wir so alle 2 Monate mal, so nebenbei eine kleinere Sache. Paulus reist hunderte Kilometer durch alle verschiedenen Gemeinden oder schickt seine Mitarbeiter dorthin, um eine große Summe Geld zu sammeln für die Gemeinde in Jerusalem, die in finanzielle Not geraten war. Und die Gemeinden haben mitgemacht. Einige haben aus ihrem Überfluss gegeben, andere haben von dem Wenigen gegeben, was sie hatten. Ein bisschen mehr, als sie sich leisten konnten vielleicht sogar. Und die Bibel spricht relativ häufig von Geld, wahrscheinlich häufiger, als wir das hier vorne tun in Predigten. Und das tut sie mit verschiedenen Blickwinkeln, mit verschiedenen Facetten. Und hier lässt Paulus seine Kreativität ein bisschen spielen und bezeichnet das Geld, das gespendet werden soll, als Gnade. 2. Korinther 8, 7 bis 9. Aber so wie ihr in allem überreich seid, in Glauben und Wort, Erkenntnis und allem Eifer und der Liebe, die von uns in euch geweckt ist, so mögt ihr in dieser Gnade überströmend sein. Nicht befehlsweise spreche ich, sondern um durch den Eifer der anderen auch die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Gott schenkt uns Gnade, indem Jesus den Himmel verlässt, arm wird, um unser Beispiel zu sein, unser Freund zu sein, unser Erlöser zu sein, uns zu Gott zu führen, uns so reich zu machen. Und wir können freiwillig die Echtheit unserer Liebe unter Beweis stellen, indem wir in Gnade überströmen werden. Am Ende des Kapitels schreibt Paulus, Vers 24, so erbringt nun angesichts der anderen Gemeinden den Beweis eurer Liebe und der Berechtigung meines Rühmens über euch. Also, Paulus ist zu anderen Gemeinden gegangen, zu anderen Gemeindeleitern, Apollon, Jakobus, Petrus, keine Ahnung, hat ihnen gesagt, ey, die Korinther, die sind richtig gut, eine richtig gute Gemeinde, voller Liebe, die lieben Jesus, die lieben die anderen Gemeinden, richtig gute Leute, die haben verstanden, worum es geht. Ein bisschen zweischneidiges Lob, denn damit hat er die Korinther unter Zugzwang gesetzt. Diese Liebe, von der Paulus geschwärmt hat, sollten sie jetzt auch unter Beweis stellen, indem sie sich bei den Spenden nicht allzu sehr zurückhalten. Ich kann nur empfehlen, die beiden Kapitel mal zu lesen. Das ist spannend, wie Paulus da argumentiert. Am Montag haben wir als Ältestenkreis da drüben zusammengesessen und uns darüber gefreut, wie toll unsere Gemeinde ist, wie voll Liebe. Und wir haben überlegt, was sollen wir tun in nächster Zeit, was müssen wir ändern? In allen Gottesdiensten seit den Sommerferien mussten zu Beginn Leute dort hinten stehen. Heute waren es, glaube ich, 12 Leute, ich habe mich mal umgedreht und gezählt. Also nicht immer zu Beginn des ersten des Gottesdienstes, aber so zum Abschluss des ersten Liedes stehen Leute. Wir haben es, Tim hat das letzte Woche schon gesagt, diese beiden Wände müssen weg. Also wir brauchen hier einfach ein bisschen mehr Platz für den Gottesdienstraum. Und zum Glück haben wir seit August 2 neue Kinderräume, sodass wir die Möglichkeit haben, die Wand auch wirklich wegzunehmen, weil die Kinder hinten mehr Raum haben, Platz haben. Wir haben jetzt da hinten 5 Räume und ich würde sagen, da ist entspannt Platz für 35, 40 Kinder. Leider waren letzte Woche 45 Kinder da und die Woche davor auch über 40 Kinder da. Und wir erleben etwas, das einige Freikirchen in Deutschland erleben. Wir schaffen neue Räume, mieten sie an und sie sind in kürzester Zeit voll. Das hier ist ein Diagramm mit den Gottesdienstbesucherzahlen und Mitgliederzahlen der CGS seit 2010. Ganz zu Beginn waren wir noch im Tanzcenter, hier. Und an diesem Punkt, ungefähr Mai 2013, sind wir hier in diese Räume gezogen, Solinger Straße. Damals hatten wir 2 Kinderräume. Einmal hier diesen Mehrzweckraum nebenan und den Raum, der ganz hinten durchgeht. Ein bisschen später, 2015, ungefähr hier, haben wir 2 Räume dazugenommen. Und jetzt, an diesem Punkt, nochmal 2 Räume und eine kleine Küche. Die Skala, die ist angemessen für die räumliche Situation, wie wir sie jetzt haben. Diese Skala. Wir haben noch ein bisschen Luft. Also, wenn ich durchzähle, ein paar Stühle, da könnten sich noch Leute hinquetschen. Aber viel mehr geht nicht. Und wenn wir die Wand im Gottesdienstsaal rausnehmen, haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Aber bei den Kindern ist es wie im Moment bei uns zu eng. Und finanziell sind wir September 2018 stand jetzt plus minus null ungefähr mit den neuen Räumen. Und wir haben das Angebot von unserem Vermieter ab 2019, Januar, die restlichen Räume auf dieser Seite dazuzunehmen. Damit hätten wir einiges an Platz gewonnen. Jetzt haben wir 460 Quadratmeter und das wären nochmal 160. Sollen wir diese Räume anmieten? Das ist eine Frage, die wir gerne in die Gemeinde auch geben wollen. Sollen wir diese Räume anmieten? Macht euch da bitte Gedanken zu und gebt gerne jemanden aus der Leitung dazu Rückmeldung. Es würde uns ungefähr 1400 Euro mehr kosten im Monat. Warm mit allen Kosten. Inklusive der Räume, die wir jetzt neu haben, die haben wir nämlich nur bis Ende Dezember fest. 1400 Euro mehr, aber wir kennen die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Geld ist nicht das Entscheidende, wenn es darum geht, dass Gottes Reich wächst, dass Gottes Herrschaft sichtbar wird, dass wir Liebe, Annahme und Heilung, unsere Gemeindevision erleben. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Paulus und jetzt auch ich richtet sich bei dem Thema Geld nur an Menschen, die sagen würden, ja, das ist so. Jesus ist für mich arm geworden, damit ich reich bin. Und es ist nicht so, dass Jesus all sein Geld weggegeben hätte. Er hat den Reichtum der himmlischen Herrlichkeit verlassen, damit wir in seiner Liebe in Gottes Gegenwart reich werden. Gemeinde braucht nicht in erster Linie Geld. Gemeinde braucht in erster Linie Gemeinschaft. Und Nachfolge und Anbetung, Dienen und Evangelisation, Gnade. Aber Gemeinde braucht auch Geld. Gemeinde, wie wir sie heute bauen, braucht Geld. Und Gemeinde, wie sie vor 2000 Jahren in Jerusalem gebaut wurde, brauchte auch Geld. Und das Problem ist, Gott lässt Öl nicht auf den Boden fließen. Das ist das Problem. An dem Abend, bevor wir auf dem Move-Out in die verschiedenen Einsätze nach Rumänien, Österreich gefahren sind, da hat Matthias uns allen etwas mitgegeben aus 2. Könige 4. Eine Stelle, die Tim komplett unabhängig letzte Woche auch aufgegriffen hat in einem Treffen. Elisa, ein Prophet im Alten Testament, kommt zu einer Frau, die verwitwet ist und die hochverschuldet ist. Und die nicht weiß, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten soll. Und ihr droht die Sklaverei, die Schuldknechtschaft. Sie kommt zu Elisa und sagt, bitte hilf mir, was kann ich tun? Alles, was sie besitzt, ist ein kleiner Krug Öl. Und Elisa sagt zu ihr, geh zu deinen Nachbarn und leihe dir alle Gefäße, die du finden kannst, und bring sie zu dir. Und dann gieße aus deinem kleinen Krug Öl in diese Gefäße. Und sie tut es, bringt alles nach Hause, was sie finden kann, gießt und Gott lässt diesen kleinen Krug überströmen, überfließen. Mit einem kleinen Krug füllt sie alle Gefäße, viele hundert Liter. Und als das letzte voll ist, versiegt der Krug und kein Tropfen fällt auf den Boden. Von diesem Öl kann sie ihre Schulden bezahlen und ihre Familie ernähren. Aber wenn sie weitergegangen wäre ins nächste Dorf und sich dort große Fässer geliehen hätte, Gott hätte auch diese Fässer füllen können. Das ist das Perisoio. Das ist dieses Überfließen, von dem Paulus im 2. Korintherbrief spricht. Ein Ausgießen aus der Fülle Gottes, ein Überströmen aus unserem Krug Öl, ein Überströmen der göttlichen Fülle aus unserem Gefäß in bereitgestellte Gefäße. Aber Gott gießt nicht auf den Boden, nicht in die Leere. Gott gießt in Gefäße. Und Gott gießt auch nicht aus dem Nichts, sondern aus uns heraus. Gott lässt auch Geld nicht aus dem Nichts entstehen. Wir sind ein kleines Ölfläschchen, vielleicht 100 Milliliter. Aber Gott kann aus dieser kleinen Menge Fülle strömen lassen. Und er kann das so, dass bei all dem, was wir aus uns ausgießen, nachher mehr für uns übrig bleibt. So wie bei der Speisung der 5000, die 12 Körbe, die Perisoio sind. Ihr habt das dreimal gehört heute. Dreimal, wo Menschen weggegangen sind. Und das war anstrengend, das war ein Ausgießen. Da musste man investieren. Und da sind gute Dinge passiert, Gnade aus uns herausgeströmt. Trotzdem hatten wir nachher mehr als vorher. Wir können entscheiden, ob wir uns als so eine Gießkanne zur Verfügung stellen oder nicht. Und wir können entscheiden, welche Gefäße wir Gott zur Verfügung stellen. Ob wir Gott so ein Gefäß hier zur Verfügung stellen, mit Platz für im Durchschnitt maximal 125 Personen. Oder ein Gefäß, in das auch der letzte Weihnachtsgottesdienst hineinpassen würde. Oder das ein bisschen in diese Richtung geht. Wachstum in Gnade, Wachstum in Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienen, Evangelisation. Das heißt nicht, dass wir uns austrocknen lassen sollen, dass wir uns leer gießen, sondern dass wir unseren kleinen Anteil zur Verfügung stellen. Das Kleine, was wir haben, dass Gott aus seiner Fülle es vermehrt. Das heißt, dass wir da sind, in Gemeinschaft, in Gottesdiensten, nach den Gottesdiensten, unter der Woche. Dass wir für uns die Entscheidung treffen, Jesus ähnlicher werden zu wollen. Dass wir in Zeiten, in denen wir Gott anbeten, die Begegnung und die Liebesbekundung gegenüber Gott ernst nehmen, uns darauf fokussieren, das von Herzen tun. Dass wir uns fragen, wo ist mein Platz, wo ich Menschen praktisch dienen kann, wo ich Gott dienen kann, in der Gemeinde, in der Welt. Und das heißt, dass wir uns freuen von diesem großen Gewinn, den Jesus für unser Leben ist, von diesem Gewinn weiterzuerzählen. Gott kann das, was wir geben, in Fülle verwandeln, sodass wir Fülle geben und Fülle bleibt. So seid auch in dieser Gnade überstrebend. Amen.